ich in einer anderen Gemeinde bin, dann sage ich immer wieder diesen Satz: Am liebsten bin ich zu Hause in Lichtenau und heute bin ich gerne hier bei euch, wo ich dann gerade bin. Und da hat sich auch nichts verändert. Ich bin immer noch sehr oder am liebsten zu Hause. Aber ja, so sind Gottes Wege manchmal, so ist der Wille Gottes, dass ich jetzt schon, ja, ich habe nochmal geguckt, 2 Jahre eigentlich in Bad Trier, wo ich sehr viel bin und damit natürlich auch hier wenig bin. Mich fragte heute jemand, ob ich jetzt mich hier als Gast verstehe oder ob ich doch nicht als Gast hier bin. Nein, ich glaube nicht, so sehe ich mich nicht und bin froh, euch alle zu sehen und auch mit euch zusammen über dieses Thema, was Heinz gerade schon gesagt hat, gemeinsam nachzudenken. Also damals, als ich noch jung war, mit 18 Jahren hatte ich eine Entscheidung für mich persönlich getroffen. Ich habe mir damals gesagt, ich werde nie eine Beziehung eingehen, bevor ich nicht meinen Gesellenbrief in der Tasche habe. Bevor ich nicht einen festen Job habe, Einnahme haben, um uns halt die zukünftige Familie zu ernähren. Das war eine Entscheidung. Und ich glaube auch, das war damals so rückblickend zu sagen, gut. Ja, als ich dann gut 20 war und ich nun meinen Gesellenbrief in der Tasche hatte, kam der Chef dann auch irgendwann an und sagt, ja, Heinrich, wir kennen uns jetzt schon so lange, er könnte sich gut vorstellen, mich auch direkt zu übernehmen. Ja, das heißt, ich habe einen Job, eine feste Zusage und habe dann direkt weitergemacht. Aber jetzt stellte sich doch die Frage, wie geht es jetzt mit mir weiter? Was anfänglich sehr einfach schien, so für mich, ja gut, wenn ich halt das Alter habe, wenn ich einen Job habe, wenn ich feste Einnahmen, da wird sich doch wohl noch eine Frau finden für mich, so habe ich so gedacht. Aber irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, packte mich so die Angst. Ich hatte irgendwie mit zunehmendem Alter auch mehr Respekt vor dieser Frage bekommen, so nach dem Motto, Papa hat Mama geheiratet und ich, was mache ich jetzt, ne? Ich habe auch irgendwie verstanden immer mehr, dass mit dieser Entscheidung, wer halt nun meine zukünftige Frau sein wird, ja vieles sich ändern kann. Womöglich meine ganze Zukunft davon abhängig wird oder sein wird. Und ich weiß nicht, wie es so die jungen Leute heute so unter uns sind, aber bei mir war das so. Ich habe dann immer wieder auch so beobachtet, so Jugendliche, die damals so geheiratet haben und ja, waren sie jetzt nun glücklich? Wie gehen die miteinander um? Man sieht das ja auch so, habe ich jedenfalls gedacht. Da waren gute Vorbilder, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich mal heirate, dann werde ich, also so wie die beide verheiratet, das ist doch gut, guck mal, das ist doch eine gute Sache. Es waren aber auch negative Beispiele, wo ich gesagt habe, oh nein, Gott bewahre, wenn ich nachher so ein Leben führe, dann lieber nicht. Also, ich wollte schon wirklich das tun, was Gott will. Ich wollte den Willen Gottes für meine Zukunft wirklich erkennen. Aber wie erfahre ich das? Wer sagt mir denn das, wer meine zukünftige Frau sein soll? Ja, und um dieses Thema soll es heute gehen. Nicht um Partnerwahl, gar nicht. Das ist ein kleines Thema, vielleicht in diesem großen Thema, worum es heute gehen soll. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und dabei möchte ich über 2 Dinge reden. Und das ist erstmal der pauschale, der allumfassende Wille Gottes für unser, für mein Leben. Und das ist auch der Großteil der Predigt. Und dann nochmal im zweiten Teil möchte ich noch etwas dazu sagen über den individuellen Willen Gottes für mein ganz persönliches Leben. Wie erfahre ich das, was Gott für mein individuell in meinem Leben tun möchte? Also der pauschale Wille Gottes für mein Leben. Stell dir mal vor, so rein hypothetisch, es wäre wirklich möglich, dass wenn du so vor einer Entscheidung stehst und du weißt nicht, was du machen sollst, nicht genau, es wäre möglich, Gott einen Brief zu schreiben, eine E-Mail oder WhatsApp, die Sache schildern und Gott würde dir direkt antworten. Auf deine konkrete Frage, die du dann in dieser Situation deines Lebens hast. Stell dir mal vor, das wäre möglich. Bei Jüngern würden die Fragen dann wahrscheinlich etwas anders gelagert sein als bei den Älteren. Aber stell dir mal vor, das wäre wirklich, wirklich möglich. Wäre doch gut, oder? Also ich finde das super. Und vielleicht würdest du dann fragen, ich habe so einige Fragen hier so mal mitgebracht, du würdest fragen, ob du als Christ einer örtlichen Gemeinde oder in einer örtlichen Gemeinde Mitglied sein sollst. Oder bin halt Christ, bin in der universalen Gemeinde Jesu, das ist okay, aber muss ich auch als Christ einer örtlichen Gemeinde beitreten? Und du wirst fragen, ob ich als Christ wirklich auch immer wieder in die Gottesdienste so gehen soll. Oder reicht das vielleicht auch so mit einer Tasse Kaffee vom Wohnzimmer aus, vom Sofa her, immer wieder die Predigten durchzuklicken. Es gibt ja heute viele Möglichkeiten, Predigten anzuhören. Und du würdest dann den Sonntagvormittag einfach zu Hause verbringen. Ist ja auch gut, oder? Jemand hat mir gesagt, Heinrich, ich habe mich entwickelt. Früher war das so, dass ich gedacht habe, ich muss zum Gottesdienst. Aber heute geht das alles schön vom Wohnzimmer aus. Wir haben uns entwickelt. Und du würdest in so eine Frage Gott die Frage stellen und er würde dir antworten. Du würdest vielleicht fragen, muss ich einen Dienst in der Gemeinde tun? Als junger Christ habe ich das vielleicht gedacht, aber jetzt bin ich ja in Rente, muss ich das immer noch machen? Ist das dann irgendwie ausgelaufen? Ob du als Mitarbeiter irgendwie beim Paracamp mithelfen oder jetzt demnächst die Winterspiele, möchtest du, dass ich da mitarbeite? Soll ich meinen Glauben in der Taufe bezeugen oder nicht? Und so könnten wir diese Fragen ja weiterführen. Es sind ja so viele Fragen, sehr unterschiedliche Fragen, die wir dann so im Alltag alle haben. Aber stell dir vor, es wäre wirklich möglich, Gott das zu fragen und er würde wirklich zeitnah dir persönlich antworten. Das wäre doch gut, oder? Aber jetzt mal, bevor ich weiterspreche, die Hand aufs Herz. Du würdest das fragen und er würde antworten. Wärst du bereit, das wirklich dann zu tun, was er sagt? Das ist ja eine ganz andere Sache dann, oder? Da ist ein Ehepaar in der Seelsorge im Gespräch und unter anderem geht es auch darüber, sie haben also Nachwuchs bekommen, einen ganz tollen Jungen bekommen und in diesem Gespräch geht es auch darum, ob sie jetzt nun weiteren Nachwuchs bestellen oder nicht. Und sie sprechen mit der in der Seelsorge darüber und der Seelsorger sagt ihnen, ja, das müsst ihr irgendwie darüber reden und mit Gott darüber sprechen und Gott bitten, er wird euch das bestimmt zeigen. Und dann sagte die Frau an dieser Stelle, wir wissen schon, was Gott will, aber ich will es nicht. Ach so, gut, dann war ja das auch eine Haltung, die dahinter steckt. Die Frage ist, sind wir wirklich bereit, wenn Gott uns etwas sagen würde, das auch wirklich zu tun? Und jetzt kommt das Beste schon am Anfang der Predigt. Wir brauchen es uns gar nicht vorzustellen, dass Gott uns schreiben würde. Das hat er schon gemacht. Er hat uns allen so einen Liebesbrief geschrieben und da hat er alles, was in dieser Frage oder mit der Frage den pauschalen Willen Gottes in meinem Leben als Christ zu tun hat, hat er schon aufgeschrieben. Diesen Liebesbrief, ein bisschen dicker ausgefallen, hat er dir und mir schon geschrieben. Das ist doch auch etwas Wichtiges. Manchmal habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, dass wir Christen Profis für Ausreden geworden sind. Obwohl wir tief im Herzen eigentlich wissen, was der Gottes Wille für mich ist, haben wir immer wieder gute Gründe, diese nicht zu tun. Ich habe auch den Eindruck, dass wir, um in unserem Bild zu bleiben, gar nicht bereit sind, die Post zu öffnen, den Brief zu öffnen. Ich habe in mehreren Fällen eine Schuldnerberatung gemacht und immer wieder war es typisch, dass diejenigen dann die Post nicht mehr öffnen. Dick Stapel von Briefen. Sag ich, wieso machst du die Post nicht auf? Nee, da können Dinge sein, die mir dann keine gute Nacht geben und die wollen ja alle, das ist immer dasselbe, wollen Geld von mir, ich öffne die Post lieber nicht. Ist natürlich falsch, weil die Schulden ja immer noch mehr wachsen, aber Angst, die Post zu öffnen, das ist der Punkt. Kann das sein, dass wir Angst haben, die Post zu öffnen, diesen Liebesbrief wirklich zu lesen, Gott zu fragen, was er für mein Leben will, weil wir Angst haben? Oder noch schlimmer kann es ja sein, wenn Gott dich anruft, das tut er durch den Heiligen Geist. Er redet ja zu uns durch den Heiligen Geist und er dich anruft und du den Anruf verweigerst. Rufen Sie mich später an. Gibt es ja so schön, kann man anklicken. Ne? Oder dass du die E-Mails gar nicht abrufst. Bei Jesus war es anders. Er war ständig gewillt, seinen Willen zu tun. Wir lesen die Geschichte zum Beispiel in Johannes 4, 27. Eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern von Judäa nach Galiläa unterwegs. Die Begebenheit finden wir in Johannes 4. Ich erzähle dir einfach so frei. Müde, erschöpft und hungrig von der Reise setzte sich Jesus an einen Brunnen, an den Jakobsbrunnen. Die Jünger gingen in die nahegelegene Stadt, um Essen zu holen und Jesus sollte sich eigentlich ausruhen. Als sie zurückkamen, staunten sie, dass Jesus, ja scheinbar ohne auszuruhen und ohne zu essen, wieder fit war und er spricht mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Die Jünger sagten zu ihm, Herr, iss doch etwas. Und Jesus sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Was ist das für eine Speise? Vielleicht hat ja die Frau ihm schon etwas zu essen gegeben. Und dann erklärt Jesus ihnen das aber. Und das haben wir in Vers 32. Vers 32, ich lebe davon. Also meine Speise ist es, meine Lebensphilosophie, meine Lebenshaltung, meine Herzenshaltung ist es, dass ich Gottes Willen erfülle. Das sagt Jesus, der Sohn Gottes, und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Interessant ist, Jesus tat alles, um den Willen seines Vaters zu tun. Und Jesus kannte auch den Willen seines Vaters. Jesus kannte seinen Auftrag. Er hatte ein klares Mandat. Auch hier kam mir die Frage, und die möchte ich uns stellen, kennst du den Willen Gottes für dein Leben, egal wie alt oder wie jung du bist? Kennst du den Auftrag Gottes, den er für dich hat, vielleicht hier in dieser Gemeinde? Bist du schon dabei, seinen Willen, seinen Auftrag abzuarbeiten, weil du genau weißt, was er will? Oder bist du eventuell nicht sicher, was er von dir will? Oder hast du im Laufe der Jahre es einfach sein gelassen, nach dem Willen Gottes zu fragen? Um unserem Bild zu bleiben, bist du dabei oder bist du inzwischen so mit dieser Haltung unterwegs, ich öffne die Post erstmal gar nicht. Und wenn das so ist oder so ähnlich, dann habe ich einen motivierenden Grundsatz für dich, der helfen kann. Habe ich hier mal aufgeschrieben. Seinen Willen bereit sein zu tun, bedeutet nicht Angst zu haben, so wie mit der Post, an einer Kette gebunden zu sein, nicht mehr frei sich entfalten zu können, die dich befangen nimmt, sondern vielmehr einen Schlüssel zu besitzen, und das finde ich hier so wichtig in diesem Satz, der Türe öffnet und frei macht. Es gibt tatsächlich nichts Schöneres, als in seinen Willen zu leben. Denn dann werden wir auch mit dem Psalmisten oder mit Jesus ausrufen können, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Ich war überrascht, als ich mit diesem Thema mich beschäftigt habe, wie oft wir genau diesen Ausdruck finden, seinen Willen tun. In der Bibel war mir nicht so bewusst. Schauen wir, was hier in Epheser 5 wir genau auch wiederum dafür oder zu diesem Thema lesen. Epheser 5 werden wir aufgefordert, sorgfältig darauf zu achten, ob wir seinen Willen tun. Anscheinend war das damals in der Urgemeinde auch ein Thema. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Und dann heißt es hier, nicht als Unweise oder Törichte, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht. Und hier haben wir wieder diesen Ausdruck, was der Wille Gottes ist. Diese Verse sagen, dass die Epheser damals, aber auch wir heute in Gefahr stehen, nicht bewusst nach Gottes Willen zu fragen und schon lange nicht das zu tun. Gott hat einen Plan für seine Kinder und er will, dass wir seinen Willen, dass wir alles dafür tun, seinen Willen zu erkennen erstmal, zu verstehen und ihn zu tun. Und dabei, also seid nicht unverständig, seid nicht töricht, oder sollen wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abhängen, sondern wir sollen den einsetzen und im Gebet Entscheidungen treffen. Folgende Begebenheit hat mir mal geholfen, etwas besser zu verstehen, das Ganze mit dem pauschalen und allumfassenden Willen Gottes. Vor einigen Jahren, und ich denke, wir wissen das, sind einige wertvolle Geschwister aus unserer Gemeinde nach Kanada ausgewandert. Ich konnte das damals nicht verstehen und ihrer Logik folgen. Erst sind sie nach Deutschland gekommen, weil sie gesagt haben, Gott will, also Gott sammelt Nationen und wir fahren wieder zurück nach Hause und ins Vaterland und das ist der Wille Gottes, dass wir nach Deutschland kommen. Egal, was man alles auf sich genommen hat, ist man nach Deutschland gekommen. Und jetzt ist man in Deutschland. Und jetzt wurde mir immer wieder gesagt, Gott hat uns gesagt, wir sollen nach Kanada auswandern. Ganz ehrlich, ich habe es nicht zusammengekriegt. Was denn nun? Fremdes Land, keine deutsche Sprache, Familien werden zerrissen. Kann das der Wille Gottes sein? Und es hat eine ganze lange gedauert, diese Spannung, die ich dann damals ja mit mir getragen habe. In dieser Zeit komme ich ganz zufällig in ein Gespräch oder in Kontakt mit einem älteren Mann damals aus meiner Sicht. Und wir kannten uns gar nicht, aber wir sprechen miteinander, weil wir zusammen an einem Ort waren. Und ich frage ihn, ja, wie groß ist die Gemeinde, wo er herkommt? Ja, sagt er, wir sind, glaube ich, so 110 jetzt, sagte er. Wir sind jetzt nur 103. Da ist eine Familie nach Kanada ausgewandert, jetzt sind wir weniger. Und da hat er mich natürlich an meinen Nerv getroffen. Und ich sprang auch direkt an und sagte, was machen die denn in Kanada? Die hätten gesagt, sie haben dort Land gekauft und müssten dieses Land da jetzt besorgen, deswegen sind sie da hingefahren. Ja, warum kaufen sie denn da Land? Also ich habe ihn ganz schön provoziert, den alten Mann, und er sagte mir dann Folgendes, und das hat mir wirklich geholfen. Er sagt, weißt du, mein lieber Bruder, wahrscheinlich hat er gesehen, dass ich da richtig Not mit habe, und sagte, weißt du, wir kommen aus Jambul. Keine Ahnung, wo das genau ist. Jedenfalls aus Russland irgendwoher. Und damals, es war eine deutsche Gemeinde, viele Deutsche jedenfalls, und damals haben wir gemeinsam entschieden, als Gemeinde nach Deutschland auszuwandern. Die Behörden haben das nicht so nett empfunden und haben die nicht einfach so fahren lassen. Dann sind die also praktisch zur Behörde hin, haben ihre Pässe da abgegeben und haben gesagt, da steht, wir sind Deutsche, also lasst uns nach Deutschland ziehen, sonst, ne? Wir machen hier nicht mehr mit, so komplett, so ein Komplott. Ne? Naja, gut, so sagte er das, so war das damals wohl. Und dann sagte er, zu derselben Zeit gab es einen Bruder, einen Deutschen, der im Gefängnis war, der für den Glauben dort war, seine Strafe abbüßte. Und jemand aus der Gemeinde hat ihm dann einen Brief geschrieben, so, lieber Bruder Franz, Gott hat uns gesagt, als Gemeinde, wir sollen nach Deutschland, also seh mal zu, dass du da jetzt mal aus dem Knast wieder zurückkommst, damit du mit uns mitkommst, wir wollen gemeinsam fahren. Und dann hat dieser Bruder wohl aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben und das war auch so die Antwort, die ich dann bekommen habe. Der hat dann so, und dann erzählt er mir so frei, was er schreibt. Er schreibt, also liebe Gemeinde, danke für eure Gebete, danke für eure Fürsorge und dass ihr so um mich besorgt seid. Wenn ihr meint, nach Deutschland zu fahren, dann tut das doch einfach. Ich glaube, Gott hat nichts dagegen. Macht das. Aber sagt nicht mit der Bibel in der Hand und sagt, Gott hat uns das gesagt. Sagt das nicht. Ich glaube, Gott hat nichts dagegen. Ich segne euch, ich bete für euch und Gott möge euch da segnen. Für mich hat Gott wohl einen anderen Weg. Und dann kamen ihm die Tränen und sagte, dieser Bruder ist im Gefängnis gestorben für den Glauben. Aber im Brief hieß es weiter, also ich segne euch, aber wenn ihr dann in Deutschland angekommen seid, dann tut das, was in der Bibel steht. Das ist das Wichtigste. Für mich war das, wie ich schon sagte, damals eine Antwort auf meine Frage. Gott ist gar nicht so schmalspurig, wie wir den manchmal machen. Gottes pauschale Wille Gottes, oder sein pauschale Wille, ist in erster Linie, da geht es nicht darum, einen bestimmten Beruf auszuüben oder in einer ganz bestimmten Firma zu sein. Gott geht es auch nicht darum, dass ich eine ganz bestimmte Wohnung oder Baugrundstück oder Haus habe, hier in Lichtenau oder irgendwo anders. In erster Linie geht es ihm nicht darum. Gott geht es auch nicht in erster Linie darum, ob ich in Deutschland, Russland oder Kanada bin. Gott ist es ziemlich egal, ob meine Frau blond, schwarz oder sonstige andere Haare hat. Im Herrn soll es sein. Es geht ihm auch nicht in erster Linie darum, in welcher Ortsgemeinde ich bin, in welchem Land ich bin, sondern Gott geht es darum, dass ich in dem Land, in dem ich dann bin, mich nach seinem Wort ausrichte. Gott geht es darum, dass ich in der Firma, wo ich mitarbeite oder Firma leite, dass ich mich nach seinem Wort ausrichte und mit der Frau, mit der ich dann verheiratet bin, dass ich dann in seinem Willen bin, dass ich mein Leben nach seinem Willen ausrichte. Ich hatte damals verstanden, dass nicht das Umfeld dafür verantwortlich ist, sondern ich selbst, meine Haltung, meine Einstellung, mein Herz, dass ich das tun bin, das tue, was Gott sagt. Das würde auch bedeuten, wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich nicht dafür zu beten und zu fragen, Herr, zeig mir, ob ich einer Ortsgemeinde beitreten soll. Ich brauche nicht dafür zu beten, ob ich in die Gottesdienste gehen soll. Gott hat uns das gesagt, ob ich einen Dienst in der Gemeinde tun soll. Und so weiter, die Fragen können ja so unterschiedlich sein. Sondern Gott erwartet von mir, dass ich seinen Willen tue, den er mir hier in seinem Wort gegeben hat. Und ich habe das natürlich nicht ausgerechnet, aber ich glaube, so schätze ich das vielleicht, dass Gott uns 80-90% der Fragen, die ich habe, alles schon gegeben hat, der Antworten. Und wir kommen ja nach gleich nochmal im zweiten Teil darüber, über den individuellen Willen Gottes zu sprechen. Aber das meiste, was mich als Christ angeht, hat er doch schon alles gesagt. Ich möchte noch drei Bereiche des Willen Gottes nochmal besonders betonen und etwas vertiefen, wo Gott uns wirklich gesagt hat, dass das so ist. Zwar, erstens, der erste Bereich seines Willens ist, Gott wollte und will meine Existenz. Offenbarung 4,11 heißt es, du bist würdig, unser Herr und Gott, denn du hast alle Dinge erschaffen, um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Hier lesen wir, dass Gott dich und mich geschaffen hat, Und der Grund dafür ist, weil er es so wollte. Weil es sein Wille war. Gottes Wille ist es, dass es dich und mich gibt. Du und ich, wir existieren nicht nur, weil unsere Väter uns gezeugt haben, unsere Mütter uns geboren haben, sondern weil Gott es gewollt hat. Gott hat dich und mich geschaffen, und zwar so, wie du bist. Anders wollte er dich und mich nicht haben. Deswegen das Lied, was wir damals als Teens oder als ich Teenleiter war, gesungen haben von Jürgen Werth: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ich habe es dir sogar mitgebracht. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, du bist du. Bist du bereit, dich so anzunehmen, wie du bist, als Mann, als Frau? Gott will meine Errettung. Gottes Wille für alle Menschen ist seine Errettung. 1. Timotheus 2, 3 bis 4, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Johannes 6, 4 heißt es, 40, denn dies ist der Wille Gottes. Merken wir, wie viele Bibelstellen genau das in diese Worte fassen, denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das bedeutet, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, wenn ich bekehrt bin und eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen habe, dann bist du in seinen Willen. Und wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann bist du nicht in seinen Willen. Gott hat aber jedem Menschen einen sogenannten freien Willen gegeben. Gott zwingt keinen Menschen zu unserem Glück. Aber er will das und hat alles dafür getan, dass alle gerettet werden. Ich habe hier so einen Merksatz aufgeschrieben. Gott will meine Errettung. Wenn ich das aber nicht will, dann stelle ich mich selbst gegen Gottes Willen. Die Folgen davon, also wenn ich mich ganz bewusst gegen den Willen Gottes stelle, dann hat das Konsequenzen. Die Folgen davon, dass ich nicht ewiges Leben, sondern ewige Verlorenheit ernte. Wichtige Worte. Gott will, dass alles sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Der dritte Bereich seines Willens ist, Gott will meine Heiligung. Dieser Bereich gilt nur für Kinder Gottes, die den zweiten Bereich erreicht haben, die Kinder Gottes geworden sind. Denn hier haben wir das in 1. Thessalonicher 3, 4, genau so steht es hier. Denn dies ist Gottes Wille. Da müssen wir nicht für beten. Zeige mir seinen Willen, deinen Willen, eure Heiligung. Heiligung meint Absonderung von allem Bösen und von allem, was Gott nicht gefällt. So wären wir zum Beispiel aufgefordert, Frieden untereinander zu haben, soweit es an euch ist. Denn dem Herrn zu dienen, im Gebet zu bleiben, den Ordnung Gottes für Ehe und Familie einzuhalten. Und wir haben es von Erika gehört, was Gottes Wille ist. Das hat Heinz in diesem schönen Plakat da gesehen. Das ist genau das. Das ist der Wille Gottes für mein Leben. Nett zu sein, egal wo ich bin, egal in welcher Firma ich bin, egal in welchem Land ich bin. Er will, dass ich die christlichen Maßstäbe lebe, da wo ich gerade bin. Und hier auch nochmal ein wichtiger Satz. Wer den Willen Gottes zur Heiligung missachtet, der ist ungehorsam. Wir können ungehorsam dem Willen Gottes sein und führt ein weltförmliches Leben, das Gott nicht gefällt. Also lasst uns festhalten, wie ich eben schon gesagt habe, 80-90% unseres Lebens, des Alltags geht darauf zurück, was Gott uns schon in seinem Wort gesagt hat. Und dann zweitens wollte ich noch mal etwas zum individuellen Willen Gottes für mein persönliches Leben sagen. Und hier gibt es einen Grundsatz, den wir nie vergessen dürfen. Der individuelle Wille Gottes muss sich immer im pauschalen Willen Gottes wiederfinden. Als Kinder, damals weiß ich, 14 Jahre vielleicht, haben wir so einige Schabernacks getrieben. Und da waren wir mal zusammen mit ein paar Jungs nach der Schule. Da wurde ein riesengroßes Krankenhaus gebaut, mehrere Etagen. Und über Winter wurde die Baustelle geschlossen, umzäunt. Da gab es auch einen Wächter, der aufgepasst hat, dass da nicht irgendwie Leute draufkommen, sich vielleicht sogar verletzen. Aber das hat auch so Spaß gemacht, auf diese Baustelle rumzuturnen. Eine Etage hoch und runter. Und da standen wir vor diesem Krankenhaus und haben gebetet: Herr, bewahre uns doch, dass der Wächter uns erwischt. Ist das ein gutes Gebet? Ist das ein richtiges Gebet? Gott will das nicht, dass wir ungehorsam sind. Und im Konkret, um diesen individuellen Willen Gottes zu beten, dass Gott uns vor diesem Wächter bewahrt, deckt sich nicht in dem pauschalen Willen Gottes. Das können wir bitte lassen. Und wir wurden auch erwischt und haben schön einen Knüppel im Rücken geerntet. Aber ich habe das meinen Eltern nicht gepetzt, dass ich da verletzt wurde. Oder da kommt ein junger Mann zu einer Frau und sagt: Ich habe gebetet und gefastet und er hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. Dann sagt die Frau zu ihm: Dann musst du gucken, wie du es mit meinem Mann klärst. Da hat wohl jemand irgendwie falsch gebetet, nicht richtig hingehört. Gott möchte, der pauschale Wille Gottes ist, er möchte keine Scheidung. Punkt. Steht hier, schon beantwortet. Also geht das nicht. Das muss sich immer in dem pauschalen Willen Gottes wiederfinden. Und dabei müssen wir uns merken, Gott kennt keine Situationsethik. Dass er sagt, ja, sonst ist das schon so, dass man nicht lügen darf, sondern immer die Wahrheit sprechen. Aber wenn du mit dieser Lüge gute Absichten hast, dann ist das in Ordnung. Du meinst es ja gut. Gott kennt keine Situationsethik und er verteilt auch keine Sondergenehmigungen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Liebe Gemeinde, nicht immer ist es in unserem Leben so einfach, diesen individuellen Willen Gottes zu erkennen, wie den pauschalen Willen Gottes, weil den können wir schriftlich nachlesen. Den individuellen Willen Gottes für mein Leben ist es manchmal schwierig. Aber wir sollten einfach dieses Prinzip niemals vergessen. Das bedeutet nochmal anders: Für sehr viele Dinge in unserem Leben brauchen wir nicht zu beten, sondern einfach zu gehorchen. Gott geht es nicht darum, dass wir steif einen Katalog abarbeiten, du darfst nicht, sondern dass wir alle Entscheidungen wirklich einfach in seinem Sinne treffen. Ein wichtiges Prinzip, wie ich diesen individuellen Willen Gottes erkenne, ist, oder finden wir in Römer 12, 2. Ich finde diese Verse sehr, sehr, sehr gut, diesen Vers ganz besonders. Hier steht: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, ist klar, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Da am Herzen soll etwas passieren. Und dann heißt es hier: Damit ihr prüfen könnt, was, und hier an der Stelle, was der individuelle Wille Gottes ist. Weil den pauschalen Willen Gottes brauchen wir nicht zu prüfen. Den können wir, müssen wir einfach tun. Damit ihr prüfen könnt, damit ihr von Gott geleitet werdet, den individuellen Willen Gottes zu erkennen. Jesus, an dieser Stelle können wir auch bei Jesus lernen. Jesus betete, bevor er gerade die 12 Jünger auserwählt hat, die er auserwählt hat, bevor er das gemacht hat, hat er erst enge Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht. Da heißt es, er ging in einen einsamen Ort und betete. Und Gott hat ihm gezeigt, welche Jünger er individuell aussuchen sollte. Dann waren es diese 12. Jesus betete, bevor er sein Leben für uns gegeben hat. Bevor er seinen Auftrag erfüllt hat, mit seinen Jüngern und alleine in Gethsemane. Und Gott hat ihm gezeigt, was dran ist. Das heißt, wenn es um den individuellen Willen Gottes geht, dann sollten wir tiefe Gemeinschaft mit dir haben. Mit Gott verbunden sein. Unser Lehrer hat immer wieder gesagt, da müssen wir unsere Funkantenne ausfahren und sagen, ich bin auf Empfang. Das heißt, ich habe enge Gemeinschaft mit Gott, ich habe tiefe Gemeinschaft mit Gott. Und dann bin ich mit ihm verbunden und dann schickt er mir diese E-Mails und diese Antworten, E-Mails in Gänsefüßen, wie ich mich verhalten solle in der individuellen Situation. Auch ich durfte genau dieses Prinzip in meinem Leben sehr oft erfahren. Aber Gott zeigt das. Ich meine, Gott spielt mit uns nicht Katz und Maus, dass er sagt, na, kriege ich das jetzt raus? Soll er jetzt nach Bad Driburg gehen, da irgendwie helfen? Nee, das war eindeutig. Ich wusste, wenn ich das nicht tue, dann bin ich Gott ungehorsam. Und auch damals, ich habe ja gesagt, dass ich gebetet habe, um zu erkennen, wer mein zukünftiger Partner ist. Da war das genauso. Ich bin jeden Sonntag zum Wasser gegangen, da in Antwerpen zu diesem See und habe gesagt, Herr, zeig du mir das. Ich möchte erkennen, was du willst. Und auf einmal nahm Gott mir alle Angst. Und er hat mir diese Gewissheit gegeben, ja, du hast doch gebetet und jetzt hast du dich doch in diese Anna verliebt. Das ist die, wozu ich ein Ja habe. Und dieses Prinzip hat sich in unseren 44 Jahre Ehe bestätigt. Ich bin sehr glücklich, dass Gott das damals so gemacht hat. Gott hat alle Angst genommen, alle Bedenken. Und dieses Ja war im pauschalen Willen Gottes, weil sie Christ war. Im Herrn soll es sein und hat auch individuell gezeigt, dass Gott ein Ja für unser Leben hat. Und dieses Ja hat uns seit 44 Jahren durchgetragen. Und so denke ich, sollten wir dieses heute auch mitnehmen. Und ich wünsche es sehr, dass du das für dein Leben so umsetzt. Ich möchte zusammenfassen. Jesus sagte seinen Jüngern am Jakobsbrunnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle. Ich wünsche es und mein Gebet ist, dass ich das nie verlerne. Immer alles, was ich tue, egal in welchem Alter ich bin, einfach fragen, Herr, was willst du von mir? Das sollte mein Anliegen sein. Wir werden aufgefordert, unser Leben sorgfältig zu führen, nicht unverständig zu sein, sondern weise zu sein. Wenn es an Weisheit mangelt, heißt es in Jakobusbrief, der bitte Gott, er gibt diese Weisheit. Und er wird auch antworten. Gott will, dass ich persönlich im Willen Gottes lebe. Dafür ist nicht nur mein Umfeld verantwortlich, das ist auch mal ganz wichtig, sondern meine Haltung, meine Einstellung, mein Herz. Wir werden nämlich nicht durch die geografische Verpflanzung zu anderen Menschen, sondern da, wo ich gerade bin, da möge der Herr immer wieder unser Herz verändern und prüfen. Ich bin nur dann im individuellen Willen Gottes, wenn ich im allumfassenden Willen Gottes eingebettet ist. Denn er ist schriftlich uns hinterlegt worden. In dem anderen können wir uns manchmal vertun. Gott gebe uns die Weisheit, genau das Leben, unser Leben, danach auszurichten. Amen.